SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Wolfram.
Hallo. Wenn wir Nachrichten aus Libyen hören, sind es meistens keine guten. Es herrscht Chaos in dem Land in Nordafrika. Es gibt zwei Regierungen, die sich spinnefeind sind. Es gibt Söldner, die dieses Machtvakuum ausnutzen. Und es gibt tausende Flüchtlinge. Und die leiden am meisten unter den Zuständen, kommen auf dem Weg von Zentralafrika in der Hoffnung, dass sie es nach Europa schaffen. Aber viele stranden in der Hölle von Libyen, wenn sie nicht großes Glück haben. SWR1-Korrespondent Christian Buttgereit.
Allein am Pfingstwochenende hat das Seenotrettungsschiff Sea-Watch 3 mehr als 130 Flüchtlinge vor der libyschen Küste aus dem Mittelmeer gerettet. Damit kam Sea-Watch der libyschen Küstenwache zuvor. Die hätte die Flüchtlinge in ein Internierungslager gebracht, betrieben häufig von Milizen der verfeindeten politischen Gruppierungen. Wer dort landet, erlebt häufig Schreckliches. Stella, 25 Jahre alt und aus Nigeria, berichtet uns am Telefon, was sie in einem Internierungslager erlebt hat.
Wenn du dich weigerst, für sie zu arbeiten, schlagen sie dich und sie sperren dich ein. Manche von uns Frauen werden auch vergewaltigt.
Stella wurde aus dem Lager herausgebracht, aber nicht etwa freigelassen. Die Milizen hatten sie verkauft und auf ein Pickup verladen. Die Fahrt dauerte etwa 2 Stunden.
Ich habe geschrien, haltet an, lasst mich frei.
Ziel war ein Gehöft, wo bereits Dutzende Frauen gefangen und zur Prostitution gezwungen wurden, meist Nigerianerinnen wie Stella.
Sie haben mir den Pass und mein Telefon abgenommen.
Tariq Agas vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, kennt viele Schicksale wie das von Stella. Leider hören meine Kollegen und ich immer wieder ähnliche Geschichten wie diese. Es gibt so viele Berichte aus den Lagern über Misshandlungen, Entführungen, Ausbeutung und Erpressung. Laut UNHCR leben derzeit rund 44.000 Flüchtlinge in Libyen. Viele davon vegetieren in menschenunwürdigen Lagern. Manche verbringen dort Monate. Wir haben aber auch zahlreiche Fälle dokumentiert, wo Menschen mehrere Jahre ohne jegliche rechtliche Überprüfung gefangen gehalten werden. Die Zustände dort? Katastrophal, sagt Marie von Manteuffel von Ärzte ohne Grenzen, die einige dieser Lager besucht hat.
Da hat man dann wirklich schlimme Bilder, wo man kranke Menschen auf dem Boden auf dünnen Matratzen liegen sieht. Also Menschen haben Krätze oder sonstige Hautausschläge eben wegen der entsetzlichen Hygienebedingungen.
In die Lager geraten die meisten Flüchtlinge, nachdem sie von der Küstenwache im Mittelmeer abgefangen wurden. Ärzte ohne Grenzen zufolge im vergangenen Jahr 32.000, finanziert mit Millionengeldern der EU.
Das hat aber nicht dazu geführt, dass weniger Menschen versuchen, nach Europa zu kommen. Im Gegenteil, was wir sehen, ist, dass Menschen es einfach öfter versuchen.
Und dabei wiederholt Geld an Menschenschlepper zahlen. Für Wolfram Lacher, Libyen-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist das europäische Geld für die libysche Küstenwache deshalb schlecht angelegt.
Dadurch wird dieser Kreislauf und diese kriminelle Wirtschaft, die mit Migranten und Flüchtlingen betrieben wird, angeheizt.
Eine funktionierende Regierung, die dem etwas entgegensetzen könnte, gibt es nicht. Für Stella, die junge Frau aus Nigeria, ist zumindest das Schlimmste überstanden. Sie konnte sich mit Hilfe ihrer Schwester aus den Fängen ihrer Peiniger freikaufen.
100 Millionen Menschen sind auf der Flucht, so heißt es im neuesten Bericht des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen. Die Menschen fliehen vor Hunger, Verfolgung, Krieg und Gewalt. Wir haben es gerade gehört, viele von ihnen stranden in unmenschlichen Flüchtlingslagern in Libyen zum Beispiel. Und es werden noch mehr Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, weil es immer heißer und trockener wird. Das merken wir hier schon bei uns in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bei bis zu 38 Grad Hitze. Das ist aber südlich des Äquators noch viel schlimmer. Laut Caritas International werden weltweit schon jetzt 25 Millionen Menschen jedes Jahr von extremen Wetterereignissen vertrieben. Morgen ist Weltflüchtlingstag. Aus diesem Anlass habe ich mit Oliver Müller gesprochen. Er ist Leiter von Caritas International in Freiburg. Und er sagt, am stärksten sind die Menschen betroffen, die am wenigsten dafür können. Wer ist das genau?
Das sind zum Beispiel die Menschen in Mosambik. Dort verursacht ein Mensch im Schnitt CO2-Emissionen von 0,3 Tonnen pro Jahr. In Deutschland sind es 7,2 Tonnen pro Person. Das heißt, die Menschen, die in solchen Ländern wie Mosambik leben, die selber wenig zum Klimawandel beitragen, haben jetzt schon sehr stark unter den Folgen zu leiden. Und das heißt zum Beispiel auf dieses Land bezogen starke Dürren, dann aber auch wieder Zyklone, die in den letzten Jahren rund 500.000 Menschen zu Inlandsvertriebenen gemacht haben. Also das Klima ist ins Wanken geraten und das merken die Menschen in solchen Ländern im Süden noch viel, viel stärker als wir hier.
Den Weltflüchtlingstag morgen nehmen Sie zum Anlass, mehr Klimagerechtigkeit für die Länder auf der südlichen Welthalbkugel zu fordern. Das klingt nach einem hehren Ziel, aber was konkret steckt drin in dieser Forderung?
Also wir müssen die Menschen, die jetzt schon unter dem Klimawandel leiden, in die Lage versetzen, damit klarzukommen. Das heißt, zum einen muss man natürlich weiterhin an den Ursachen des Klimawandels arbeiten. Das heißt, die Emissionen müssen reduziert werden. Zum anderen muss man gleichzeitig jetzt schon helfen. Zum Beispiel, man muss den Menschen in Peru im Hochland helfen, sich besser an den Klimawandel anzupassen. Das heißt, andere Früchte anzubauen, die die Dürre und dann aber auch kürzere und heftigere Regenfälle besser aushalten und den Menschen damit auch zu helfen, nicht selber zu Klimaflüchtlingen zu werden. Denn davon gibt es weltweit immer mehr.
Bleiben wir konkret bei Caritas International. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, wie und wo Sie echte Hilfe leisten konnten, um die Menschen von der Flucht abzuhalten?
Zum Beispiel in Venezuela, einem Land, aus dem in den vergangenen Jahren 5,5 Millionen Menschen geflüchtet sind aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen und politischen Situation. Dort helfen wir mit Gutscheinen, mit denen Menschen sich ernähren können, mit denen sie ihre Familie versorgen können, mit Gesundheitsversorgung, um eben nicht sich auf den langen und oftmals gefährlichen Weg in die lateinamerikanischen Nachbarländer machen zu müssen. Für die, die trotzdem unterwegs sind, versuchen wir in den Nachbarländern wie zum Beispiel Peru entsprechende Hilfen anzubieten. Das heißt, meistens, und das gilt zum Beispiel auch für unsere Hilfen in Äthiopien, geht es darum, Menschen vor Ort zu stärken und dass sie eben nicht zu Flüchtlingen werden und damit dann endgültig am Tropf von externer Hilfe hängen.
Was fordern Sie jetzt konkret von den Industrienationen und von Deutschland?
Wir beobachten, dass momentan die Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge im Mittelpunkt steht. Das ist richtig und gut und auch in unserer Arbeit bildet sie einen Schwerpunkt. Was wir jetzt auch von der Politik fordern, ist, dass die anderen Krisen, die es nach wie vor gibt, nicht in den Hintergrund geraten. Dass die Menschen in Äthiopien nicht vergessen werden. Und natürlich auch in Afghanistan, wo eine schwere Hungersnot herrscht und das Land auf eine humanitäre Katastrophe zusteuert.
Ist es Ihrer Meinung nach eine Lösung, Klimaflüchtlinge in Europa und konkret in Deutschland aufzunehmen?
Bislang gibt es ja noch keine Definition, was ein Klimaflüchtling genau ausmacht. Wir werden allerdings damit konfrontiert sein, dass sich mehr Menschen als in der Vergangenheit auf den Weg machen. Ich denke, zuallererst sollten wir den Menschen dort helfen, wo sie jetzt leben, weil es ist sehr oft möglich, lokale Lösungen zu finden, durch Wasserrückhaltebecken, die Dürreperioden ausgleichen. Und ich denke, niemand flieht aus Übermut. Die Menschen wollen im Prinzip zu Hause weiterleben. Sie wollen in ihrer Kultur leben und wir sollten sie dort unterstützen. Und da gibt es viele, auch inzwischen erprobte Möglichkeiten im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich der Kleingewerbeförderung, dass Menschen dann sich auch anpassen können, so schwierig das auch ist.
Morgen wird in Freiburg eine Ausstellung eröffnet, in der Sie den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Fluchtbewegung zeigen. Was erhoffen Sie sich von dieser Ausstellung?
Wir möchten darauf hinweisen, wie Fluchtbewegungen eben inzwischen durch den Klimawandel geprägt sind. Wir machen das an zwei Beispielen, an Bangladesch und an Mosambik fest und wollen aber gleichzeitig auch darauf hinweisen, was eben vor Ort für die Menschen getan werden kann. Die Flucht aus dem eigenen Land muss nicht die Lösung sein. Das heißt, wir zeigen Wege auf, wie Menschen sich besser vor Zyklonen schützen können, wie sie sich besser an Dürren anpassen können und damit ein Weg zu finden ist, wie man mit diesen veränderten Klimabedingungen umgeht.
Theater in der Kirche. Also Theater im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Stück, eine Kulisse und echte Schauspieler. Aber die Spielstätte ist eben was Besonderes. In diesem Fall die prächtige Basilika St. Martin in Ulm-Wieblingen. Dort spielen sie die Tragödie von Hugo von Hofmannsthal Jedermann. Und die Kirche verleiht dem Stück über das Sterben eines reichen Mannes ein ganz besonderes Flair.
Jedermann, deine Tage sind gezählt. Jedermann, du hast viel zu lang gelebt.
Mit kalter, fistelnder Stimme kündet der Tod dem reichen Geschäftsmann Jedermann sein Ableben an. Mit einem Leichenkahn kommt er samt Sarg, auf dem er steht und rudert. Das alles unter den Augen von Christus an dem riesigen, über der Szene schwebenden Altarkreuz. Es fügt sich bestens in die mystische, religiöse Handlung ein. Für den Intendanten des Theaters Ulm, Kai Metzger, Regisseur der Jedermann-Inszenierung, konnte es kaum eine stimmigere Umgebung geben.
Das Stück ist sehr verankert mit den Fragen nach den letzten Dingen, nach der eigenen Verantwortung seiner Taten vor Gott, vor dem jüngsten Gericht. Und da gibt so ein spiritueller Raum einfach Rückenwind für so eine Produktion.
Der Kontrast könnte kaum stärker sein. Die helle, spätbarocke Kirche mit ihren Deckenfresken und heiligen Figuren, alles in weiß und leuchtendem Gold. Im Gegensatz dazu die düsteren Gestalten aus dem Totenreich, die mit schwarzen Kutten und bleichen Gesichtern durch die Gänge schleichen. Und auch er taucht auf, der Herr des Bösen. Mit Hörnern und rotem Dracula-Umhang wagt er sich tatsächlich ins Gotteshaus. Für das Publikum auf den bis auf den letzten Platz besetzten Kirchenbänken passt das bestens zusammen.
Viel besser als Theater. Glaube, Liebe, Hoffnung, Tod, Gott, passt doch hier wunderbar rein.
Hauptfigur von Hugo von Hofmannsthal Mysterienspiel ist der reiche Jedermann. Von Religion und Gottesfurcht hält er wenig, dafür umso mehr vom guten Leben. Für die Schauspieler ist der Kirchenraum eine Herausforderung. Er macht was mit ihm, so die Erfahrung von Toddarsteller Frank Röder. Aber er hat auch seine Tücken.
Mal abgesehen von der akustischen Verwirrung, weil er halt wie nicht gesund, erlebt man einen enormen Bedeutungszuwachs, gerade was dieses Stück angeht und den Inhalt. Man wächst mit dem Raum. Also wenn man vor diesem Kreuz hier gewisse Sätze sagt und gewisse Inhalte verhandelt, dann hebt das von alleine.
Und es kostet auch Überwindung. Diese Erfahrung hat sein Kollege Stefan Clemens gemacht.
Wenn man so Sachen sagt wie Scheiße oder Flucht in der Kirche, in meiner Rolle als guter Gesell oder eben als Teufel, dann ist das schon was Besonderes. Aber ich glaube, der Herrgott möge mir verzeihen. Das ist ja auch alles in Absprache mit dem Dekan. Und ich glaube auch, dass die Kirche auch Humor und so ein Spiel mal vertragen kann.
Zumal am Ende der Handlung ja doch alles gut wird. Jedermann bereut seine Sünden, findet zurück zum Glauben und letztlich zu einem sanften Tod. Sterben muss er freilich trotzdem, wie Jedermann.
Die Tragödie von Hugo von Hofmannsthal in der Basilika St. Martin in Ulm-Wieblingen. Die Zuschauer und unser Reporter Frank Pulifke fanden es gut. Und wenn Sie jetzt auch Lust haben auf Jedermann, die nächsten beiden Aufführungen sind morgen und übermorgen jeweils um 19.30 Uhr. Und bestimmt ist es da auch angenehm kühl in der Kirche. Jemand, der einem zuhört, der einen tröstet, ein bisschen Mut zuspricht. In Krisensituationen wünschen wir uns oft so jemanden. Für gläubige Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr gibt es seit über 60 Jahren evangelische und katholische Seelsorger. Einen Militärimam gibt es noch nicht, aber es gibt einen Militärrabbiner. Jolt Baller ist seit einem Jahr im Amt und ich habe ihn gefragt, mit welchen Sorgen die Soldatinnen und Soldaten zu ihm kommen.
Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche möchten, dass wir endlich religiöse Gegenstände für sie auch als militärisch zur Verfügung stellen, zum Beispiel ein Gebetbuch. Und die Soldaten haben auch dieses Bedürfnis, für religiöse Freizeiten mit der Bundeswehr zu haben. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo jüdische Soldaten zusammenkommen können. Alle diese Sachen sind schon in Bewegung, aber sie sind noch nicht alles realisiert.
Jetzt haben wir seit dem 24. Februar Krieg in der Ukraine. Haben sich die Sorgen und Ängste der Soldaten verändert? Haben sie vielleicht zugenommen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin erstens sehr, sehr dankbar, dass die Bevölkerung ein bisschen besser verstanden hat, wie wichtig es ist, eine Landesverteidigung und Bundesverteidigung zu haben. Ich denke, dass dieser Krieg hat auch uns geholfen, die Sachen in eine andere Perspektive zu sehen. Bisher war unser Slogan nie wieder Krieg. Der jüdische Slogan sollte nicht so sein. Der jüdische Slogan sollte so sein, nie wieder Völkermord, nie wieder Vernichtung. Und ich denke, dass jetzt die Tatsache, dass die Bevölkerung das versteht, wir haben auch ein bisschen Bewegung im Bereich von Wahrnehmen der Bundeswehr. Und natürlich macht das Sorgen bei den jüdischen Soldaten. Viele von den jüdischen Soldaten kommen auch mit postsowjetischer Herkunft. Alle sind persönlich betroffen. Alle verstehen hier, wer der Aggressor ist. Und alle verstehen, was heute in 2022 nicht passieren sollte. Die Soldaten sind bereit, für diese Werte aufzustehen. Natürlich, das braucht auch Unterstützung und das spüren wir auch.
Können Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen, mit welchen Sorgen Sie jetzt gerade neu konfrontiert werden seit dem Krieg in der Ukraine?
Die Sorgen ist natürlich, niemand weiß, was jetzt passieren wird. Bringt Sorgen für die Soldaten. Wo müssen sie nächstes Mal in Einsatz gehen? Viele der jüdischen Soldaten befinden sich in Kräften wie im Sanitätsdienst. Einer der wichtigsten und immer einer der ersten, die in Bereitschaft sein sollte bei einer schweren Situation, ist der Sanitätsdienst. Also ich hoffe, dass die Situation wird nicht weiter eskalieren. Aber trotzdem, ich bin sicher, dass wir auch in Deutschland lernen müssen, dass wir bereit sein müssen. Und das ist auch unsere Aufgabe als Militärseelsorge, die Soldaten zu unterstützen.
Bei der Bundeswehr gab es im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg von Extremismus-Verdachtsfällen. Ende 2021 wurde in über 1400 Verdachtsfällen gegen mutmaßliche Extremisten ermittelt, sagt das Bundesverteidigungsministerium. Haben Sie schon Extremismus in Ihrer bisherigen Amtszeit als Militärrabbiner erlebt?
Nein, ich habe das nicht erlebt. Ich möchte auch sagen, dass ich mich, es klingt ein bisschen komisch, aber ich mich besser fühle, wenn das Ministerium sagt, dass wir so viele Verdachtsfälle haben. Hätte das Ministerium gesagt, dass wir keine Verdachtsfälle haben, dann hätte ich Angst. Wir wissen, dass in den Streitkräften, egal ob das in Deutschland ist oder überall in der Welt, sehr oft Menschen, die mit einer Affinität zu Rechtsradikalismus. Es ist leider selbstverständlich, dass Rechtsradikalismus in den Streitkräften fortkommt. In einer Streitkraft, wo man das nicht thematisiert und sagt, wir haben kein Problem, dort habe ich Angst. Antisemitismus und Rechtsradikalismus sind Tendenzen, die wir niemals eliminieren können. Aber mit klugen und vernünftigen Schritten könnten wir vielleicht sie isolieren.
Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie gesagt, Sie wollen dem Judentum ein Gesicht geben. Wann haben Sie in diesem Jahr gedacht, ja, heute, das war ein guter Tag, also heute ist mir das gelungen?
Fast jeder Tag.
Mit Ihnen gibt es jetzt einen Ansprechpartner für jüdische Soldatinnen und Soldaten. Für Muslime gibt es bisher keinen Militärimam. Kommen denn Muslime auch zu Ihnen?
Bis jetzt. Das war nicht der Regel, aber das passierte schon. Und das finden wir auch sehr, sehr hervorragend. Aber ich bin kein Politiker, ich weiß nicht ganz genau, was die Schritte sind. Aber das ist klar und deutlich, muslimische Soldaten brauchen auch ihre muslimische Seelsorge in der Bundeswehr. Und ich hoffe, dass ein Tag können wir das auch feiern, dass eine muslimische Seelsorge in irgendwelche Form eingeführt ist.
Welches ist für Sie denn die wichtigste nächste Aufgabe, die Sie anpacken möchten?
In den nächsten 12 Monaten wird ein Fokus unsere Arbeit sein, die Außenstellen in Hamburg, Köln, Leipzig und München und Potsdam-Schwilose aufzubauen, mit Bibliotheken, rituellen Gegenständen auszustatten und natürlich auch personell zu verstärken. Ein Highlight, auf das ich mich besonders freue, ist, dass wir bei einem Schreiber, einer Software, einer Torah-Rolle speziell für das Militärrabbinat einen Auftrag geben werden.
Jolt Baller, er ist der erste Militärrabbiner in der Bundeswehr und übermorgen seit einem Jahr im Amt. Er sieht sich als Ansprechpartner für die Sorgen der jüdischen Soldatinnen und Soldaten und will, dass sich Angehörige unterschiedlichen Glaubens besser kennenlernen. Krieg und Humor, das passt ja nun mal gar nicht zusammen, oder? Die Ukrainer haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass Humor aber doch helfen kann, die Moral zu stärken. Es sind viele Karikaturen und Spottlieder entstanden. Vor allem, so hat es unser Korrespondent Florian Keller erfahren, in Odessa, der ukrainischen Hauptstadt des Humors.
Zur sogenannten Humorina, dem Festival des Lachens, am 1. April kommen alljährlich tausende Touristen. Die Humorina fiel in diesem Jahr aus. Trotzdem sei auch jetzt Lachen notwendig, sagt der Karikaturist Viktor Dzhevaga aus Odessa. Die Leute sind sehr angespannt, nervös, verängstigt. Der Humor hilft da, er bringt positive Emotionen. Es hat ja keinen Sinn, Angst zu haben. Wir müssen uns zusammenschließen. Wir hoffen, dass wir den Krieg gemeinsam gewinnen. Die Ukraine hat die Macht des Lachens erkannt und satirische Briefmarken zum Krieg aufgelegt. Viktor Dzhevaga hat eines der Motive gezeichnet. Eine Frau mit einer tragbaren Rakete auf der Schulter blickt auf ein russisches Segelschiff. Die Schrift dazu besagt, nichts mehr ist, wie es war. Gemeint ist, Ukrainerinnen sind Soldatinnen geworden und Russland hat bald keine modernen Kriegsschiffe mehr. Satire im Alltag, in Karikaturen und in der Musik. Die Gruppe Pozhezhny Kran, auf Deutsch Feuerlöschventil, hat sich nach Kriegsbeginn wieder zusammengefunden. Die 5 Musiker aus Odessa wollten ihren Beitrag zum Abwehrkampf leisten, sagt Sänger und Texter Dmytro Oleschko. Du erschaffst ja immer genau das, was deinem Zustand entspricht. Wenn du traurig bist, dann kommt dabei ein trauriges Lied heraus. Aber dann fühlst du dich wieder besser, stärker und dann siehst du die Möglichkeit, den Menschen mit deiner Musik auch mal ein Lächeln zu schenken. Eines der satirischen, sogar spöttischen Lieder der Gruppe ist der Tschornobajewka Blues. Er handelt davon, wie die russische Armee immer wieder versuchte, Richtung Odessa vorzustoßen. Doch am Flughafen von Tschornobajewka gelang es der Ukraine immer wieder, die Angreifer zurückzuschlagen. Der russische Präsident heißt in dem Lied nur »Der Opa im Bunker«. Und die russischen Generäle können gerade noch die Mütze zurechtrücken, bevor sie tödlich getroffen werden. Doch nicht alle Odessiten, die sich mit Humor auskennen, wollen den Krieg künstlerisch verarbeiten. Eher nicht, sagt Boris Barski vom Kabarett Maski. Man kann über alles Witze machen. Es gibt viele böse Witze über den Zweiten Weltkrieg. Aber während des Kriegs ist so etwas einfach nicht lustig. Ich finde, im Moment sollte Humor sanfter sein und so schmerzhafte Dinge lieber nicht berühren. Die Menschen wollen sich doch für ein paar Stunden vom Grauen erholen und den Schalter im Gehirn umlegen. Eines allerdings eint wohl alle Odessiten: die Hoffnung, dass der Humor, ob er sich mit Krieg beschäftigt oder nicht, bald nicht mehr dazu dienen muss, um über die Grauen des Kriegs hinwegzuhelfen.
Humor in Kriegszeiten. Vielen Ukrainern hilft er, das Leid in ihrem Land besser zu ertragen. Ja, das mit dem Erwachsenwerden, das ist manchmal gar nicht so leicht. Es gibt so viele Menschen und Situationen, die sind einem einfach nur peinlich als junger Mensch. Rituale können auf dem Weg zum Erwachsenwerden helfen. Ein festlicher Akt zum Beispiel, mit dem die Jugendlichen als vollständige Mitglieder der Gemeinde anerkannt und gefeiert werden. Im Judentum heißt die Feier der Mädchen Bat Mitzwa, die der Jungen Bar Mitzwa. Was so viel heißt wie Kind des Gebots. Denn die Gebote Gottes, eine Art Lebensanweisung, spielen im jüdischen Glauben eine große Rolle. Margalit Berger hat die 11-jährige Amelie bei den Vorbereitungen auf ihren großen Tag begleitet.
Dann mach mal den Anfang und ich komme dann mit dazu rein.
Ve'ele shemot b'nei Israel haba'im Mitzrayma.
Amalia übt für ihren großen Tag ihre Bat Mitzvah-Feier. In wenigen Wochen ist es soweit. Sie fühlt sich noch unsicher. Ihre Lehrerin, Esther Kontarski, lächelt ihr ermutigend zu. Amalia ist 11 Jahre alt. Sie trägt Jeans und Glitzerpulli. Ihr dickes, blondes Haar ist zu einem Pferdeschwanz gebunden. Esther sitzt neben ihr in einem gemütlichen kleinen Erkerzimmer der jüdischen Gemeinde Berlin. Der Blick geht raus auf die Oranienburger Straße. Vor Amalia liegt ein aufgeschlagenes Buch, die Torah, die 5 Bücher Moses, geschrieben in hebräischen Schriftzeichen.
Issachar, Zebulun.
Am Tag ihrer Bat Mitzwa wird Amalia ganz allein vor der Gemeinde stehen und einen Abschnitt aus der Tora vorsingen. Leinen nennt man das. So ist es Tradition. Für Mädchen mit 12, für Jungen mit 13 Jahren. Esther Kontarski gibt bereits seit vielen Jahren Bar- und Bat Mitzwa-Unterricht. Esther ist Anfang 50, hat ein feingeschnittenes Gesicht mit großen braunen Augen. Esther liebt das Unterrichten. Und wenn Amalia ihre Sache gut macht, nickt Esther zufrieden.
Prima.
Ganz, ganz toll.
Bei der Feier steht das einzelne Kind im Mittelpunkt und bewältigt seine Aufgabe allein. Das ist anders als zum Beispiel bei einer Kommunion, Firmung oder Konfirmation. Auch der Unterricht ist ganz individuell. Amalia übt mit Esther wieder und wieder ihre Parascha. Der Wochenabschnitt, den sie vorträgt, stammt aus dem 2. Mosebuch und erzählt von der Zeit der Israeliten in Ägypten.
Das fängt an damit, dass die Namen von den Kindern Israel gelesen werden. Und dann erzählt wird, dass der Pharao befiehlt, 2 Hebammen, die jüdischen Kinder umzubringen und sie sich widersetzen.
Amalia lernt nicht nur, den hebräischen Text vorzutragen oder zu leinen. Sie beschäftigt sich auch mit dem Inhalt.
Dann ist mir aufgefallen, dass ich mich auch generell interessiere für, ich sag mal, starke Frauen oder Frauen damals, die Zeichen gesetzt haben. Und in diesem Kapitel sind eben auch die beiden Hebammen, Schiffra und Pua, die sich widersetzen. Und das hat mir auch gut gefallen, sozusagen Heldinnen. Und dann habe ich die Idee aufgeschnappt und habe dazu eine Redekleine geschrieben.
Die Rede zum Wochenabschnitt, die Amalia vor der Gemeinde halten wird, heißt Drascha. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Bat Mitzvah-Feier. Rabbiner Julien Chaim Soussan betreut Bar- und Bat Mitzvah-Kinder. Er weiß, dass die Rede für viele eine große Herausforderung ist.
Das ist was anderes, als wenn man ein Referat in der Schule hält, sondern es ist wirklich vor vielleicht 200, 300 Menschen, die zum Teil man gar nicht kennt. Aber man steht da, das erstmal öffentlich, der Scheinwerfer ist auf sie gerichtet und sie zeigen einfach, ich bin da, ich bin ich, ich drücke mich aus.